Was habt ihr in diesem Jahr zum ersten Mal gemacht? Gibt es irgendetwas? Ich bin immer wieder fasziniert auf SRF 3, wenn ich das ab und zu mal höre, an einem Samstagmorgen, so zwischen 10 und 12, gibt es so eine Serie oder so, die heisst, hey, was hast du zum ersten Mal gemacht? Und dann werden Leute vorgestellt, die irgendwie mit 40 oder 50 zum ersten Mal allein in eine Sprachschule gegangen sind für einen Monat. Was sie das vorher mit 20 nicht so gemacht haben, haben das Gefühl, jetzt mache ich das mit 40, mache ich zum ersten Mal. Oder? Ich zum Beispiel, ich tue zum ersten Mal einen Tee kochen im Gottesdienst auf der Bühne. Ich weiß nicht, ob euch das jetzt aufregt. Oder? Aber was habt ihr gemacht zum ersten Mal? Habt ihr irgendetwas? Ich habe das erste Mal Canyoning gemacht das Jahr. Das ist so ein Bach durchab. Man hat sich abseilen, hat müssen gumpen, so 10 Meter, hat sich müssen überwinden. Ich war das erste Mal in Sierra Leone gewesen, das Jahr. In Afrika ist nicht unbedingt so mein Ding. Juhu, ist fertig. Oder? Und wenn ihr etwas das erste Mal macht, wie fühlt ihr euch dann? Ah, ist noch zu heiß. Ja. Wie fühlt ihr euch dann, wenn ihr etwas das erste Mal macht? Glücklich? Gespannt? Unsicher? Wieso? Wenn man keinen Erfahrungswert hat, man weiß nicht so genau, was auf einem zukommt. Und das war bei mir auch so. Im Canyoning war das erste Mal, ich habe mich angemeldet zum Canyoning. Und dann ist habe ich mir eine Tour rausgesucht, so im Internet. Und dann habe ich gesagt, ja, die eine wäre, glaube ich, ein bisschen zu einfach. Das ist so ein bisschen zu einfaches Leben. Ich nehme eine schwierigere. Und dann ist dort gestanden, ja, man muss schon mal Canyoning gemacht haben, um sich da anmelden. Und ich so, ja. Mit Höhe habe ich nicht so Angst, das weiß ich. Aber ich melde mich trotzdem an. Oder mal schauen, ob sie es herausfinden, ob ich das schon mal gemacht habe oder nicht. Oder ob das sehr gut ist. Und dann ist so ein bisschen, ja, dann ist eine gewisse Unsicherheit rum. Aber auch eine gewisse Vorfreude, wie es kommt. Bei Sierra Leone ist es mir genau gleich gegangen. Ich gehe in ein Land, das jetzt nicht unbedingt touristisch erschlossen ist, muss man ehrlich gesagt sagen, wo ich sonst niemanden kenne. Und ja, ich bin froh gewesen, bin ich mit anderen Leuten unterwegs gewesen. Ich habe nicht gewusst, wie es rauskommt. Und das ist auch bei meinem Canyoning. Ich hätte es nicht allein gemacht. Einfach allein Schlucht ab. Nein, mache ich nicht. Oder? Ich habe Leute dabei gehabt, die mir helfen. Aber das Spannende ist, dass wir immer, wenn wir etwas Neues machen, etwas Neues lernen, was wir machen, nicht einfach in den Kopf wissen, wie gross ist der Atlantik und wie viel Wasser ist da drin oder so. Nein, sondern wenn wir wirklich etwas Neues machen, dann werden wir immer unsicher. Und das ist egal bei was. Das ist im Glaubensleben so. Das ist, wenn man den ersten Studientag hat und ankommt, für die einen ist das morgen der Fall, hey, da gibt es gewisse Unsicherheit, oder? Aber bevor die Unsicherheit ist, haben Sie es da schon? Es ist so eine Lernskala oder so ein Modell. Bevor man unsicher ist, ist man zufrieden. Das ist schon der erste Punkt. Man ist eigentlich zufrieden. Und warum ist man zufrieden? Man kann es zwar nicht, aber es ist auch unbewusst. Man weiß gar nicht, was man kann. Das sind die zwei Ebenen. Es ist von der Unbewusstheit zu der Bewusstheit. Und von der Inkompetenz zu der Kompetenz. Oder? Und am Anfang ist man zufrieden und denkt, ja, mal schauen. Oder? Wenn man eine Lehre anfängt, freut man sich auf die Lehre, aber ja, man weiss ja gar noch nicht, was man noch nicht kann. Und wenn man das erste Mal dann eben etwas macht, einen Auftrag bekommt, oder? An der ersten Studienwoche, dann kommt eben genau die Unsicherheit drin hinein. Warum? Plötzlich wird einem bewusst, dass man es ja gar nicht kann. Dass man das ja noch gar nie gemacht hat. Und diese Unsicherheit, die ist gewissermaßen normal. Und ja, manchmal gibt es das einfach. Wird man so ein bisschen in eine Situation geschossen, ins kalte Wasser geworfen, nennt man das bei uns. So als umgangssprachlich. Oder manchmal sucht man sich die Situation auch, meldet sich freiwillig an. Wie zum Beispiel Canning habe ich ja freiwillig gemacht. Da hat sich auch nicht mehr niemand zwingen dazu, das zu machen. Und dann, wenn man aber etwas macht und es ein bisschen trainiert, dann kommt man in einen anderen Bereich. Dann kann man es ja, irgendwann. Und es ist einem auch bewusst, dass man das kann. Das heisst, man gewinnt Vertrauen zu etwas. Und man weiss, hey, ja, genau, das kann ich. Das habe ich gelernt. So nach einer Lehrabschlussprüfung. Man sagt, hey, ich habe die Lehre gemacht. Dann kommt wieder die Unsicherheit und dann kommt der Berufseinstieg. Oder gerade bei Studenten ist das noch mehr der Fall, dass eigentlich nach dem Studium, wenn man das Studium hat und weiss, hey, ich habe das Studium vollkommen begriffen, kommt der nächste Schritt und dann kommt wieder eine neue Unsicherheitssituation. Man ist zwar zufrieden mit dem Abschluss vom Studium, wird dann aber unsicher und man nennt das auch Kompetenzkrise. Wo Leute, die eigentlich einen Beruf neu anfangen, die fertig studiert haben, sehr, sehr häufig trainieren. Das heisst, der Kreislauf, das ist nicht einfach einmal rundherum und dann fertig. Und spannend ist eben, er ist nicht einfach auch da fertig. Spannend ist, der Kreislauf, wenn man gewisse Sachen so häufig macht, dann wandert es da runter. Dann ist man so sicher, man ist sich so sicher in dem, was man macht, dass einem das völlig normal scheint und dass man einem das gar nicht mehr bewusst ist. Wir sind da, also für die es noch nicht gesehen haben, haben wir es noch. Genau. Wir sind sicher, oder? Wir sind in dem Unbewussten sicher und es ist für einen persönlich völlig normal, dass man das kann, oder? Und andere sagen, wow, du kannst das gut und ich so, ah, kann ich, oder? Zum Beispiel, Kochen ist für mich so ein Thema. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Oder? Ich bin relativ zufrieden gewesen. Aber dann bist du allein irgendwann und dann so ein Rezeptbuch und plötzlich merkst du, ich würde gerne etwas kochen und dann bist du unsicher, weil dann ein Rezeptbuch und dann musst du das machen und das und gleichzeitig musst du schauen, dass es nicht verbrennt. Danke. Aber ist gleich. Dann ist man unsicher. Und ich weiss nicht, irgendwann kann man ein bisschen kochen oder so. Und irgendwann, ich weiss auch nicht, kochen wir vielleicht 10 oder 20 Jahre für eine Familie und es ist ja völlig normal, dass man kochen kann. Aber das ist auch etwas, was man hat müssen lernen. Das ist nicht einfach normal. Weil von Grund auf können wir eigentlich relativ wenig. Wenn man so ein Baby anschaut, dann kann das noch nicht so viel, oder? Und darum, genau jetzt, ist das so ein Kreislauf, wo man immer wieder durchlebt, egal was man lernt. Das kann man bei jeder Tätigkeit machen. Und das ist so ein psychologisches Modell, wo uns das versucht zu erklären. Und spannend finde ich immer, wenn ich so etwas höre oder lese, nachher kann ich in der Bibel schauen und merke, ja, das stimmt, die haben das genau gleich erlebt. Ein Mose hat das genau gleich erlebt. Der ist aus Ägypten geflüchtet, ist ein zufriedener Schafhirt gewesen, und nachher kommt so ein brennender Dornbusch an und Gott sagt, hey, du sollst jetzt das Volk aus Ägypten befreien. Und er sagt, ich sicher nicht, schick lieber jemand anderen. Oder? Und Gott schickt ihn trotzdem. Und der Mose kommt Vertrauen in dieser Leitungsaufgabe über, die er hat. Und ja, am Schluss stellt sich immer wieder mal die Frage, ja, bin ich wirklich der Richtige, schick doch jemand anderen. Und das zeigt uns aber auch, dass das nicht ein abgeschlossener Kreislauf ist. Man kann die Stufen auch wieder retour gehen. Und ein anderer, wo ich eigentlich noch mehr Wert möchte legen als ein Mose oder eventuell ein Petrus, ist einer, den wir vielleicht gar nicht so genau kennen. Das ist der Johannes Markus. Das ist der, was Markus-Evangelium geschrieben hat. Der ist in Jerusalem, ist der aufgewachsen und wir sind nicht ganz sicher, ob er Jesus selber so gesehen hat oder nicht. Aber in seinem Haus hat es eine Hauskirche gegeben. Und man geht teilweise auch davon aus, dass es wirklich so die Jerusalemer Urgemeinde war. Die hat in seinem Haus stattgefunden. Weil das lesen wir, das kannst du mir das Bild bringen, genau. Petrus war im Gefängnis, ist aus dem Gefängnis gekommen und dann hat er sich etwas überlegen Er überlegte und ging dann zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes Markus. Dort waren viele Menschen zusammengekommen, um zu beten. Und es sind immer wieder Leute in diesem Haus zusammengekommen und er hat so den Glauben aufgenommen. Und dort war er wahnsinnig zufrieden gewesen. Hey, Leute kommen zu ihm, also in sein Haus hier und er lernt und es ist gemütliche Atmosphäre. Und dann ist er zufrieden gewesen. Und dann geht seine Geschichte weiter. Oder? Der Barnabas und der Paulus kommen nach zu dem Jerusalem. Und nachher heisst es, als Barnabas und Saulus ihren Auftrag in Jerusalem erfüllt hatten, kehrten sie nach Antiochia zurück und nahmen Johannes Markus mit. Der Johannes Markus, das ist der Cousin von Barnabas. Allerdings ein bisschen der jüngere Cousin. Er war einiges jünger gewesen, sehr wahrscheinlich, als der Barnabas. Aber sie haben ihn mitgenommen und der Johannes hat sich, ich glaube, er hat sich in dem Moment eher gefühlt, hey, wow, die nehmen mich mit. Die nehmen mich mit auf etwas Neues oder ist es zufrieden gewesen? Und dann geht die Geschichte noch weiter. Der Barnabas und der Paulus, die gehen auf Missionsreise und sie nehmen Johannes Markus mit. Eines Tages, während diese Männer einen Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, ihr sollt Barnabas und Paulus oder Saulus für die besondere Aufgabe freistellen, für die ich sie ausersehen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und sandten sie aus. Und das Nächste, weiter. Saulus und Barnabas wurden vom Heiligen Geist ausgesandt. Sie gingen hinunter zum Seehafen Seleucia und segelten von dort zur Insel Zypern. Auf Zypern suchten sie in der Stadt Salamis die jüdischen Synagogen auf und verkündeten Gottes Wort. Johannes Markus ging als Gehilfe mit. Er hat, also, hat sich geirrt können fühlen. Er wird auf einer Missionsreise mitgenommen, so die erste Missionsreise, die es überhaupt gibt. Er dürfte dort dabei sein, hat aber noch nicht so viel Verantwortung. Oder? Und er kann immer noch zufrieden sein, weil er einfach Sachen erlebt. Und dann segeln sie von Zypern aus weiter und dann passiert etwas. Der Johannes verlässt nämlich die Missionsreise. Paulus und seine Begleiter verließen Paphos. Sie fuhren mit dem Schiff nach Pamphylien, das ist so heutige Südtürkei, und legten in der Hafenstadt Perge an. Dort trennte sich Johannes Markus von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Irgendetwas muss passiert sein. Es liest sich so in einem Satz, ah ja, und dann ist er zurückgekehrt. Die Frage ist, warum ist er zurückgekehrt? In dem Moment. Vielleicht hat er etwas erlebt, hat er etwas erlebt, wo er unsicher geworden ist und sich hat müssen überlegen, hey, wie geht's weiter? Und wenn man Leute liest, wo der Paulus nochmal auf Missionsreise geht mit dem Barnabas und der Barnabas sagt, ja, genau das machen wir. Und dann kriegt man die Antwort, nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, lass uns in die Städte zurückkehren, in denen wir vor einiger Zeit das Wort des Herrn verkündet haben und sehen, wie die neuen Gläubigen zurechtkommen. Und dann, Barnabas willigte ein und wollte Johannes Markus mitnehmen. Paulus widersprach jedoch, weil Johannes Markus sie in Pamphylien im Stich gelassen und nicht mit ihnen weitergearbeitet hatte. Da sieht man, da ist irgendetwas anscheinend passiert. Es ist nicht einfach so, ah, ich reise im Fall wieder mal zurück, sondern hat es irgendeinen Konflikt gegeben in dieser Situation. Ich meine, sie kommen in die Südtürkei, ja, und dann siehst du die Hafenstadt und hinter der Hafenstadt fangen die Berge an. Und der Paulus und der Barnabas sagen, hey, wir gehen über die Berge hin und erzählen hinter diesen Bergen noch das Evangelium, diesen Dörfern, die hinten dran sind. Und vielleicht hat das dem Johannes Markus genau den Punkt gegeben, dass er unsicher war. Und in die Unsicherheit, da geht es eben in zwei Richtungen. Entweder man lernt und gönnt Vertrauen, oder man geht in die andere Richtung und sagt, weisst du was, ich gehe einen Schritt zurück. Ich gehe dort hin, wo ich mich sicher fühle. Ich gehe dort an, wo ich zufrieden bin. In Jerusalem. Und ich glaube, genau das ist Johannes Markus in dem Moment passiert. Dass er gesagt hat, hey, weisst du was, die Aufgabe, die ist mir schwer. Das kann ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Also gehe ich lieber zurück und habe ein friedliches Leben. Aber an Barnabas war es sehr wichtig, dass dass Johannes Markus mitkommen kann. Und Johannes Markus hat sehr wahrscheinlich wieder gesagt, okay, ich probiere es nochmal. Aber es hat dem Paulus gar nicht gepasst. Weil es heisst, der Barnabas und der Johannes Markus, die gehen auf Missionsreise. Ihre Uneinigkeit, also von Barnabas und Paulus, in dieser Frage führte dazu, dass sie sich trennten. Barnabas segelte mit Johannes Markus nach Zypern. Und dann heisst es, ja, der Paulus ist mit dem Silas so in Nord- und Türkei gegangen. Nach Syrien und in die Türkei weitergezogen. Und das ist der Moment, wo man ein bisschen verliert, was der Johannes Markus macht. Aber er ist nochmal nach Zypern. Das ist der erste Teil, den er schon mitgemacht hat. Er hat dort sich nochmal bewähren können. Und nachher hören wir lang nichts mehr von ihm. Hören wir einfach nichts mehr. Weil die Apostelgeschichte konzentriert sich dann vor allem, was macht der Paulus und was macht er mit dem Silas und mit seinen anderen Mitarbeitern, die er umeinander zieht, in dem ganzen Mittelmeerraum. Und in dem Moment, wo der Markus auf Missionsreise gegangen ist, da war er 30 gewesen. Da war er nicht irgendein Jung gewesen, so 15, 20. Da war er 30 gewesen, wo er seine erste Missionsreise gemacht hat. Und trotzdem ist er an einen Punkt gekommen, wo er gesagt hat, hey, ich will nicht mehr. Und dann, zwei, drei Jahre später, ist er auf die zweite Missionsreise mitgegangen. Und nachher hören wir Jahre lang wirklich nichts mehr von ihm. Man weiß gar nicht, was ist passiert. Und dann lesen wir von ihm, wie es im Brief weitergeht. Kolosser schreibt der Paulus, nämlich Aristarch, der mit mir im Gefängnis sitzt, der Paulus hockt in dem Moment in Rom im Gefängnis, lässt euch grüßen, ebenso Markus, der Vetter von Barnabas. Seinetwegen habt ihr ja bereits Anweisungen erhalten. Nehmt ihn also herzlich auf, wenn er zu euch kommt. Also plötzlich, nach Jahren später, haben sich die beiden wieder versöhnt. Und der Markus, Johannes Markus, wird Mitarbeiter von Paulus. Und der ist zuerst in Rom und er schickt ihn nachher auch in andere Sachen. Das heisst, der Johannes Markus hat irgendwann Vertrauen gewonnen in seine Aufgabe. Dass es doch irgendwie sein Ding ist. Weil er reist nämlich nachher häufig umeinander. Im ganzen Mittelmeerraum. Von Ägypten bis Rom ist er sicher unterwegs gewesen. Und wir lesen jetzt in einem zweiten Brief noch von Paulus, im Philemon-Brief, so im letzten Vers. Epaphras, mein Mitgefangener in Christus, schickt dir seine Grüße. Ebenso meine Mitarbeiter Markus, Aristarch, Demas und Lukas. Also der Paulus hat Mitarbeiter, er ist im Gefängnis, aber er hat eigene Mitarbeiter, die er wieder aussenden kann in Rom. Und einer davon ist der Markus. Und er schickt den zum Philemon nach Kolossä. Das ist der Philemon und der Kolosserbrief werden eigentlich gleichzeitig geschrieben. Und dann nach Kolossä geschickt. Und spannend ist, er ist nicht nur ein sehr guter Mitarbeiter von Paulus, sondern während der Petrus in Rom ist, ist er auch noch ein sehr guter Mitarbeiter von Petrus. Und der Petrus selber bezeichnet ihn sogar als seinen Sohn. Eure Schwestergemeinde hier in Babylon, das ist so ein Deckname für Rom, lässt euch grüßen, ebenso mein Sohn Markus. Also er ist ein Mitarbeiter von Paulus, er ist ein Mitarbeiter von Petrus und er ist sonst noch irgendwie unterwegs in dem ganzen Raum. Und im allerletzten Brief, wo der Paulus schreibt, kurz vor seinem Tod, schreibt er einen folgenden Vers. Vorher sagt er, ja, alle Leute haben mich mehr oder weniger verlassen in Rom. Das heisst, nur Lukas ist bei mir. Bringe Markus mit, wenn du kommst, denn er wird mir bei meinem Dienst nützlich sein. Hey, der hat irgendetwas erlebt und der Markus hat nachher nicht ein einfaches Leben gehabt. Ich glaube, die Schwierigkeiten, die er vorher in der ersten Missionsreise erlebt hat, die sind geblieben. Und in dem ganzen Raum, wo er umeinander gereist ist, das ist nicht einfacher geworden von der Aufgabe. Aber er hat Kompetenz gewinnen und Ja können sagen zu seiner Aufgabe. Und der allerletzte Mitarbeiter, den Paulus mich gesehen hat, ist Johannes Markus, zusammen mit dem Timotheus, weil Timotheus schreibt ja den Brief. Wir wissen nicht genau, ob der Markus und der Timotheus ihn noch erreicht haben oder ob er vorher gestorben ist. Aber irgendetwas ist passiert. Einerseits, dass sich der Paulus und der Markus wieder haben versöhnen. Und ja, dass er wirklich die Kompetenz gewonnen hat. Spannend finde ich einerseits, der Johannes Markus, der hat eine zweite Chance gebraucht. Und der Barnabas ist der, der eingestanden ist dafür, dass er eine zweite Chance bekommt. Barnabas heisst der Barmherzige. Und das war auch ein bisschen sein Titel gewesen. Nicht nur einfach sein Name, sondern sein Titel und seine Aufgabe. Weil der Barnabas hat schon an Paulus eine zweite Chance gegeben. Und der Paulus einfach vor allem als Christenverfolger bekannt war, ist der Barnabas der Erste gewesen, der ihn aufgenommen hat. Und gesagt, okay, wir nehmen dich jetzt mal auf. Nachdem er sich bekehrt hat. Und genauso macht es der Barnabas nachher bei Johannes Markus und sagt, hey, ja, wir geben auch dir eine zweite Chance. Wo der Paulus nicht eingesehen hat. Und eben, das Leben so vom Johannes Markus, so kurz zusammengefasst. Er ist abgehauen von seiner Verantwortung. Er hat die anderen im Stich gelassen. Dann bekommt er eine zweite Chance. Und dann wird er Mitarbeiter von Paulus und von Petrus. Und als Mitarbeiter von Petrus schreibt er sehr wahrscheinlich in Rom das Markus-Evangelium. Das, was wir heute noch in der Bibel lesen. Und Überlieferungen sagen, dass er noch in Alexandria in Ägypten war und dort eigentlich der Gründer war von der Kirche in Alexandria. Das hat er auch noch gemacht in seinem Leben. Das lesen wir nicht in der Bibel, das lesen wir in anderen kirchengeschichtlichen Sachen. Weil eben in der Bibel nachher nicht mehr so viel von ihm steht, weil sich die Bibel eher auf den Paulus und seine Mission konzentriert. Aber das ist auch noch passiert in seinem Leben. Und zwar nur, weil er eine zweite Chance bekommen hat. Und nur, weil er den Schritt irgendwann gemacht hat, von der Unsicherheit in die Vertrautheit und das Vertrauen gewonnen hat in seine Aufgabe. Hey, wie sieht das bei uns aus? Wo bist du in dieser Unsicherheit drin? Und möchtest Vertrauen gewinnen? Vielleicht ist es Zeugnis erzählen. Entweder den Nachbarn, was du erlebt hast, oder auch hier im Gottesdienst. Vielleicht denkst du schon lange, ich würde gerne mal ein Zeugnis erzählen. Aber ich bin einfach unsicher, wenn ich auf die Bühne führen muss und so ein Mikrofon in die Hand nehme. Und darum erzähle ich lieber nichts. Weil ich bin lieber zufrieden im Bank oder auf dem Stuhl, als da führen müssen gehen. Aber ich glaube, wenn wir das trainieren, dann kommst du irgendwann da rüber, nach dem zweiten, dritten, vierten Mal, und du gewinnst Vertrautheit. Wir sagen das so schön, es ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen. Wir müssen alle Sachen lernen und üben. Vielleicht ist Offenheit, neue Offenheit gegenüber neuen Mitmenschen ein Thema. Und dann sagst du, hey, nein, ich lebe mehr für mich. Wie kann ich Leute offen auf sie zugehen? Wie kann ich vielleicht Leute auch einladen? Zum Essen? Oder was auch immer? Vielleicht ist Evangelisation ein Thema. Wir gehen so langsam auf Live on Stage zu, den Herbst und Winter. Vielleicht ist genau der Schritt, sagen, oh, so ein VIP-Bible-Kurs. Keine Ahnung, was das ist. Mache ich sicher nicht, weil da fühle ich mich nicht wohl. Vielleicht ist das genau der Schritt, den es braucht. Und Evangelisation ist auch nicht unbedingt mein Höchstes. Dort fühle ich mich immer wieder unsicher. Letzte Woche nach dem Gottesdienst bin ich ins Subway gegangen, gehe ein Sandwich essen, weil ich nachher ist Just Life von Gemüse und Sachen machen. Und dann laufe ich so aus dem Subway raus, bin eigentlich schon am Gehen. Dann fragt mich noch, ruft mir jemand? Und ich drehe mich um und sage, hey, wer ist denn da? Und dann sehe ich dort noch eine Chinesin hocken, die Englisch mit mir redet. Und dann hat er gesagt, ja, ob ich ihr helfen kann. Und dann bin ich mal angeguckt und gesagt, ja, mal, ich habe schon noch ein bisschen Zeit. Und dann haben wir über verschiedenste Sachen diskutiert. Über das Essen in Europa. Sie hat als allererste gefragt, wo sie gutes Essen bekommt, weil das Subway-Zeug hat ihr nicht so gefallen. Sie hat, glaube ich, das erste Mal in ihrem Leben einen Salat gegessen, weil das ist in China nicht so üblich. Ja, und er sagte, ja, in Rümlang ist es schwierig, ein chinesisches Restaurant haben wir nicht gerade. Und dann haben wir über verschiedenste Sachen geredet. Eben, sie hat in der ganzen Schweiz durchreisen und ich habe sie mal gefragt, hey, was macht sie eigentlich beruflich? Und sie, oder wieso, dass sie in der Schweiz ist? Und sie hat gesagt, ja, sie ist eigentlich beruflich da, weil sie in der Elektronikbranche arbeitet und eigentlich Sachen an Schweizer Zulieferer verkauft. Und dann hat sie, ist noch die andere Frage, ja, was mache ich denn beruflich? Oder das ist ja eine normale Frage, wenn man jemanden kennenlernt. Also, was mache ich denn beruflich? Dann sage ich, ja, ich bin Jugendpastor in einer Kirche. Und dann hat sie gesagt, ah, Kirche, okay, sie weiß nicht, was eine Kirche ist. Musst du erst mal erklären, was eine Kirche ist. Und dann ist auch so eine Unsicherheit, ja, was erzählst du jetzt? Und es braucht mich mega Überwindung, zu sagen, hey, was ich mache. Von jemandem, der nichts hat vom Glauben, sagen, okay, ich erkläre ihr das Evangelium in kurzen, wenigen Sätzen. Ich hatte nicht so viel Zeit gehabt, ich dann wirklich nach irgendeinem müssen gehen, aber ich kann sie 2 Minuten so das Evangelium erklären und sagen, hey, schau, das und das und das kann ich. Mache ich. Und ob die Leute das dann gut finden oder nicht, ist nicht meine Beurteilung. Aber das ist ein Schritt, wo mich immer wieder, wo ich lieber zufrieden wäre und sage, ja, komm, lass mich doch in Ruhe, ich gehe einfach weg. Aber es ist immer eine Unsicherheit und sich dieser Unsicherheit stellen. Und ich glaube, das ist der schwierigste Schritt. Es ist der schwierigste Schritt, freiwillig von der Zufriedenheit in die Unsicherheit zu wechseln. Weil die Abkürzung von Zufriedenheit auf Vertrautheit, das geht nicht. Es hat immer den Schritt mit Unsicherheit zu tun. Und nur mit Training kommen wir den Schritt weiter. Was ist bei dir dran? Das ist meine Frage für dich heute. Was ist bei dir dran? In deinem Glaubensleben? Nachher noch einen Tee. Ist eigentlich schade, he? Ist ja kalt geworden. Kennt ihr das? Hast schon mal passiert? Tee eingeschenkt und dann zu heiß gsi. Dann hat er stehen lassen, nachher ist er zu kalt gsi. Ich glaube, es ist ein bisschen ähnlich wie einem Tee, wie dem Thema. Es braucht Energie, um das Ganze warm zu halten. Und wenn man es einfach auf die Seite stellt, ja, dann verliert es die Energie. Und es braucht immer wieder Energie von uns, die Themen warm zu halten. Sachen neu anzugehen. Sachen auch zum ersten Mal machen. Was auch immer. Im Tee ist es wirklich so, wenn du dann einfach stehen lässt und keine Energie mehr reinsteckst und einfach wartest und wartest und wartest, dann ist es irgendwann kalt. Hey, wir haben heute Gelegenheit zum Abendmahl feiern. Und ich habe die Geschichte vom Abendmahl gelesen und habe mich mal auf die Leute fokussiert, die dort teilnehmen. Wenn Jesus feiert Abendmahl mit all diesen Leuten, und er weiss, einer davon verratet mich, und die anderen werden einfach sonst davonlaufen oder mich verleugnen. Die werden alle scheitern. Immer wieder. Und trotzdem sagt Jesus, hey, genau mit diesen Leuten möchte ich Abendmahl feiern. Und er setzt Abendmahl ein als Zeichen, dass wir uns an die Sachen erinnern dürfen, was er für uns tut. Er feiert das Abendmahl mit uns nicht, weil wir so super sind. Nein, er feiert das Abendmahl mit Leuten, die scheitern. Und das Abendmahl ist für mich ein Punkt, wo ich sage, hey, ich kann immer wieder zu dem Abendmahl zurückkommen, zu Jesus, weil er mir immer wieder eine zweite, eine dritte, eine vierte oder eine 27. Chance gibt. Weil er der ist, der so gross ist. Nicht, weil ich so grandios bin, sondern weil er der ist, der so gross ist. Und darum möchten wir jetzt in den Worship einsteigen. Gerade mit dem ersten Lied. Wenn der Führer kommt. Und dann kannst du sagen, hey, ich bin entschieden für das. Das ist das erste Lied, das wir singen auf Deutsch. Vielleicht, ja, geht dir das einfach nach und du nimmst es mit. Überleg dir, was ist bei dir dran heute? In dieser Woche, welcher Schritt möchtest du angehen? Und dann lade ich dich ein, komm zu diesem Abendmahl. Jesus feiert das Abendmahl mit Leuten, die ihn verleugnen. Mit Leuten, die ihn dann, die zwar das Gefühl haben, hey, sie sind super gut, aber es dann nicht packen, dann unsicher werden und dann flüchten. Und das ist nicht schlimm. Aber wir dürfen immer wieder zurückkommen zu dem.